Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 344.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
In dem Moment, wo meine Ex-Frau sich mit den Worten getrennt hat, Andreas, ich werde mich von dir trennen, ich werde nicht mit dir darüber sprechen und ich werde keine Kompromisse machen, in dem Moment habe ich verloren mein Haus, wo ich gewohnt habe, mein Zuhause, meine Familie als Gesamtgefüge, meine Frau, Geliebte und Freundin, meine Söhne, meine Zukunftsperspektiven, und meine Träume.
Bitte nochmals alle jetzt rübergehen zum Sammelpunkt. Ich rufe nochmals auf, alle, die an der Väterdemonstration für den Väteraufbruch teilnehmen, alle am Sammelpunkt sammeln. Bitte alle am Sammelpunkt sammeln.
Väter ohne Kinder.
Die Zeit, dass ich meine Kinder nicht sehen konnte, das war vielleicht eine Zeit von ungefähr 4 Monaten. Es ging von meiner Frau aus. Also meine Frau hat, wie es sich später herausstellte, die Absicht gehabt, mir die Kinder wirklich vorzuenthalten, und zwar auch über längere Zeit.
Feature von Beate und Stefan Becker.
Circa 400 Menschen haben sich an diesem stürmischen, aber sonnigen Tag in Berlin versammelt, um gemeinsam zum Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu marschieren. Väter, denen durch eine Trennung der Umgang mit ihren Kindern verweigert wird, haben sich zusammengefunden. Manche kommen von weit her.
Aus dem Schwarzwald-Bar-Heuberg-Kreis, Kreis Rottweil, also Süddeutschland. Ich habe 3 Kinder und sehe die jetzt schon seit einem Jahr konstant nicht mehr. Beim ersten Gerichtstermin hatte der Richter bereits ein halbes Jahr gebraucht, bis der überhaupt zustande gekommen ist. In der Verhandlung kam nichts dabei raus. Der gesamte Umgangsregelungsstreit, der geht schon seit 3 Jahren. Ab und zu habe ich sie zwischendurch gesehen, aber der Richter kommt zu keiner Entscheidung und die Mutter kann wohl auch nicht dazu gezwungen werden, den Umgang mit dem Vater zuzulassen.
Mein Sohn Manuel ist heute 12 Jahre alt. Wir haben uns seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Ich möchte meine Geschichte erzählen, denn sie ist etwas anders verlaufen als die der anderen Väter. Ich bin nicht vor Gericht gegangen, sondern habe mir einen eigenen Weg gesucht.
Wir demonstrieren Eltern, Kinderrechte sind unteilbar. Allerdings wird in Deutschland ganz schnell dem Kind das Recht auf Umgang mit den anderen Eltern teilgenommen. In der Regel sind es Väter, aber zusehends sind es auch mehr Mütter und natürlich trifft das die Großeltern immer. Liebe Berliner, hier demonstrieren Väter, hier demonstrieren auch Mütter und hier demonstrieren Großeltern.
Jörg Oetker ist einer der Organisatoren der Demonstration und engagiert sich seit Jahren in dem Verein Väteraufbruch für Kinder.
Ja, der Väteraufbruch, den gibt es seit 1988 und ist von Vätern gegründet, die von der Trennung zu ihren Kindern betroffen sind. Es gibt mehrere Vätervereine, aber es ist der größte und bundesweit flächendeckend organisierte. Wir haben jetzt etwa 2.900 Mitglieder, bundesweit. Also die Leute kommen meistens leider erst zu spät, wenn die Trennung vollzogen ist. Das heißt, einer von beiden aus der Wohnung ausgezogen ist, die ersten Gerichtstermine gelaufen sind, somit also schon Fakten geschaffen worden sind, die also nicht mehr rückgängig zu machen sind. Frauen werden da relativ gut unterstützt und informiert, Männer nicht.
Die Situation war so. Meine Frau hat sich getrennt, das war in Schleswig-Holstein. Ich bin ausgezogen und habe 10 Kilometer weg eine Wohnung gefunden. Dann, ungefähr ein halbes Jahr später, ist sie von da, das war in der Nähe von Kiel, nach Hamburg gezogen. Und ich bin dann hinterhergezogen, weil ich den Kindern das vermitteln wollte. Hey, ich bleib bei euch.
Jede dritte Ehe wird in den ersten 7 Jahren geschieden. In der Großstadt ist es jede zweite. 80% der Scheidungen gehen von Frauen aus. Über 4 Millionen Trennungskinder gibt es in Deutschland. Der Hälfte davon wird der Kontakt zu einem Elternteil, meistens dem Vater, verweigert. Diese Zahl war mir neu. Bisher kannte ich aus meinem Bekanntenkreis eher die Problematik alleinerziehender Mütter und flüchtender Väter. Väter, die keine Verantwortung übernehmen und ihren Unterhaltszahlungen nicht nachkommen wollen. Aber hier nun sehe ich, dass es Väter gibt, die den Unterhalt für ihre Kinder bezahlen und sie doch nicht sehen dürfen, weil die Mütter es nicht möchten.
Ich bin heute hier, weil ich seit 3 Jahren meine Tochter nicht mehr gesehen habe. Trotz eines Umgangsurteils, was ich habe, es gibt keine Möglichkeit, das umzusetzen. Die Mutter stellt sich einfach stur und ich krieg's nicht. Dabei bin ich gar nicht mal ein schlechter Vater. Ich erziehe seit 6 Jahren meinen großen Sohn alleine. Der hat sein Abitur abgeschlossen, beginnt jetzt im Juli sein Studium. Und selbst er darf seine kleine Schwester nicht sehen. Als er damals zu mir gekommen ist, hat mich meine Freundin vor die Tür gesetzt. Ja, und seitdem zieht sie das Spiel einfach durch. Es würde sich schlagartig ändern, wenn nicht so viele Leute an so einem Familiendrama verdienen würden. Aber solange wie die Anwälte dadurch reich wären, solange wie Gutachter Schweinegelder verdienen für eine 16-seitige Begutachtung bis zu 3.000 Euro. Wenn die nichts mehr dran verdienen würden, dann würden die das auch nicht mehr weiterverfolgen. Wenn die Anwälte dadurch nichts verdienen würden, dann würden sie auch die Eltern nicht gegeneinander aufhetzen zulasten der Kinder. Und gesellschaftliche Notwendigkeit, es müsste viel mehr erkannt werden, dass die Kinder beide Eltern brauchen.
Ralf, Diplom-Ingenieur, ist 44 Jahre alt. Er steht an einem Infotisch und sieht erschöpft aus. Als ich mich zu ihm stelle, sind wir sofort von einer Traube Männer umringt, die seine Rede wütend kommentieren. Jeder von ihnen hat Ähnliches erlebt.
Als mein Sohn geboren wurde, war ich 27 Jahre alt. Die Mutter meines Sohnes lernte ich in meinem Geschäft kennen. Ich hatte damals einen Bioladen. Wir haben zusammen gelebt, geheiratet haben wir nicht.
Die Trennung selber ist also ziemlich heftig abgelaufen, also mit viel Emotionen, und es war für die Kinder, denke ich, ich sag mal nicht schwerst traumatisch. Die haben das miterlebt, die Trennung, und ich sag mal, die waren 1 Jahr und 3 damals, und das hat schon mächtig auf die gewirkt, denke ich.
Manuel wurde zu Hause geboren. Als ich den Jungen in meinen Händen hielt, wusste ich, dass mir das Leben etwas ganz Besonderes beschert hatte. Ich durchtrennte die Nabelschnur und hatte ein ganz feierliches Gefühl. Diese Erlebnisse berührten mich tief. Ich wusste, dass nichts und niemand in der Welt sie uns nehmen konnte.
Dann entwickelte sich das so, wir hatten so eine Vereinbarung, ich habe die Kinder 2-mal im Monat übers Wochenende gesehen, und es war immer so, dass ich kurz vorher anrufe und sage, so, ich mache mich jetzt auf den Weg, sodass sie dann Bescheid wusste, okay, in einer halben Stunde ist er da und macht die Kinder fertig und so, ne? Und den einen Tag dann rufe ich an und sage, ja, ich mache mich auf den Weg, und da sagt sie zu mir, ja, nee, der Bela ist nicht da, also der Ältere. Und ja, wieso? Ja, der ist auf dem Geburtstag. Ah ja, gut, sage ich, dann hole ich halt den Juri. Ja, der ist auch auf dem Geburtstag.
Und wie sieht es rechtlich aus? 1998 wurde das Kindschaftsrecht reformiert. Das Kind hat nun das Recht auf den Umgang mit beiden Eltern. Und jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind berechtigt und auch verpflichtet. Die Ausgestaltung des Umgangs nach einer Trennung regeln die Beteiligten untereinander. Stritt man vor 1998 hauptsächlich um das Sorgerecht, so betreffen die Streitigkeiten heute hauptsächlich das Umgangsrecht.
Also beim nächsten Mal, 2 Wochen später, die gleiche Geschichte. Wir sind nicht da. Und dann habe ich eigentlich ziemlich deutlich reagiert und gesagt, ich komme jetzt. Ich habe das Recht, die Kinder zu sehen, und ich werde die Kinder abholen. Bin ich hingefahren, und dann gab es also eine Szene vor dem Haus mit Schreiereien, und die Kinder standen dabei, und da habe ich gesehen, also so funktioniert es nicht. Also das ist nicht gut für die Kinder in der Situation. Also meine Frau, die schrie mich dann an, und du bist böse! Ja.
Die Mutter meines Sohnes hatte bereits 3 Kinder. Es gab Probleme in dieser Familie, und ich stand mittendrin. Irgendwann bin ich gegangen. Meinen Kleinen konnte ich die nächsten 3 Jahre noch regelmäßig sehen. Wir sind gemeinsam ins Dorf gelaufen, haben Leute besucht, haben uns auf eine Wiese gelegt und Geschichten erzählt. Oder wir haben Holunderblüten gesammelt und Pfannkuchen gebacken.
Mit dem nächsten Schreiben kam von der Anwältin meiner Ex-Frau die Mitteilung, meine Mandantin beabsichtigt, zum 1. Juni ins Ruhrgebiet zu verziehen. Ja, also das, ich habe dahinter den Vorsatz, wirklich den Vorsatz und die umgesetzte Tat gesehen, dass sie einfach wegziehen wollte, ohne mein Wissen. Und wenn sie dann weg ist, irgendwo im Ruhrgebiet, bis ich sie gefunden habe, sind wieder 2 Monate. Dann da unten mir einen Anwalt holen, dann da unten einen Gerichtstermin bekommen, dann sind schon wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr rumgegangen. Und dann kann man sagen, ja, der Umgang, die Kinder sind schon so entfremdet.
Unser Leben änderte sich schlagartig, als die Mutter meines Sohnes umzog. Mein Sohn und mich trennten jetzt 400 Kilometer. Wenn ich ihn besuchen konnte, verlangte die Mutter, dass ich seinen größeren Bruder oder die kleinere Schwester auch noch mitnahm. So liefen die Samstage immer gleich ab. Kurze Besprechung, Kinder ins Auto und ab ins Kino. Dort saßen hauptsächlich Väter mit Kindern. Waren das auch alles Wochenendväter? Danach ging es zu McDonald's und dann wieder auf die Autobahn. Die Abstände zwischen den Besuchen wurden immer größer. Termine wurden häufiger verschoben oder abgesagt, bis ich eines Tages vor verschlossenen Türen stand.
Frauen wünschen sich gern alles. Sie wollen die positiven Seiten der Gleichberechtigung ernten und sie wollen die Privilegien ihrer Rollenhierarchie sozusagen. Die Mutter kümmert sich um Kind und Haus, das wollen sie auch gerne behalten.
Die Entfernung dann von mir zu dem neuen Wohnort betrug eine Strecke 500 Kilometer. Nachdem sie umgezogen ist, habe ich 2-mal im Monat die Strecken gefahren. Als Koch habe ich immer so bis 10, 11 Uhr gearbeitet, bin dann 5 Stunden ins Ruhrgebiet gefahren, habe auf der Autobahnraststätte 4 Stunden geschlafen, habe die Kinder am Samstagmorgen abgeholt, bin 5 Stunden zurückgefahren, habe dann den Samstag Nachmittag und Abend mit den Kindern verbracht, dann den Sonntagvormittag noch und Sonntagmittag zurück ins Auto, die Kinder nach Hause bringen, abends um 5 abliefern und dann nochmal nach Hamburg nach Hause fahren. Also jedes Wochenende 2000 Kilometer. Das habe ich 7 Monate lang gemacht.
Über 90% der Alleinerziehenden sind Frauen. Das sind ca. 2 Millionen. Die Hälfte der unterhaltsberechtigten Mütter erhält den Unterhalt für die Kinder regelmäßig und in voller Höhe. Ein 1/5 der Mütter erhält ihn unregelmäßig oder in zu geringer Höhe. Etwa 1/4 der Frauen bekommt vom Vater keinen Cent für die gemeinsamen Kinder. Aber nur 10-20% der Männer sind davon aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage, das Geld aufzubringen.
Die Vorstellung, mich über Jahre zum Spielball der Launen seiner Mutter zu machen, mich den Gerichten, Anwälten, Gutachtern und den Mitarbeitern der Jugendämter auszuliefern, war mir zuwider. Ich habe mich gegen ein Gerichtsverfahren zur Regelung des Umgangs entschieden. Um meinen Sohn und um mich zu schützen.
10 Väter sitzen um einen runden Tisch in einer Kneipe, trinken Bier und rauchen. Wir sind beim Stammtisch des Väteraufbruchs. Für heute Abend hat sich ein neuer angekündigt.
Während meiner Abwesenheit einer Reise nach Düsseldorf ist meine Frau mit meinen beiden Kindern aus dem Haus verschwunden, hat keine Nachricht hinterlassen, wohin sie mit den kleinen Kindern geht. Die Anwälte der Gegenseite sagen, dass ich ein brutaler Mensch bin.
Ich wollte nicht diese Ohnmacht spüren, die ich bei anderen um ihr Kind streitenden Vätern sah. Die einzige Freiheit, die mir also blieb, war nicht zu streiten. Ich hoffe darauf, dass der Junge von sich aus irgendwann seinen Vater sucht. Ich muss mir eine gute Antwort auf die Frage einfallen lassen, Papa, warum hast du nicht um mich gekämpft?
Meine Ex-Freundin hat mich mittlerweile schon dreimal angezeigt wegen Körperverletzung, hat im Rahmen des Gewaltschutzes die Polizei ins Haus geholt. Eigentlich immer nur nach endlosen Diskussionen, bei denen sie letztendlich keine Argumente mehr hatte und ihr einziger Ausweg war das Rufen der Polizei. Und mittlerweile sind drei Verfahren gegen mich, gegen Körperverletzung eingestellt worden, weil es gibt weder Beweise noch sonst etwas dafür. Ich bin auch sehr friedfertig. Und genau auf diesem Wege versucht mir meine Ex-Freundin auch das Kind zu entziehen. Sie behauptet, ich wäre starker Trinker, ich würde sie schlagen, ich hätte das Geld aus dem Fenster rausgeworfen, ich hätte mein Kind vernachlässigt. Und auf diesem Wege wird versucht, mir das Kind vorzuenthalten.
Dass Frauen mit dem Vorwurf der Gewalt oder des sexuellen Missbrauchs taktieren, um die Kinder zugesprochen zu bekommen, schockiert mich. Wo die Vorwürfe zutreffen, müssen die Kinder geschützt werden, keine Frage. Aber in 90% der Fälle erweisen sich die Vorwürfe als haltlos. Dennoch greifen in Sorgerechts- und Umgangsverfahren 40% der Frauen zu diesem Mittel, mit steigender Tendenz. Der Umgang des Vaters mit den Kindern wird dann sofort gestoppt und somit ein Bruch zwischen ihnen hergestellt. Es dauert in der Regel 1,5 bis 2 Jahre, bis die Anschuldigungen aus der Welt sind. Frauen, die diese Vorwürfe erhoben haben, werden gerichtlich nicht belangt.
Das Familiengericht ist kein Strafgericht. Da werden Behauptungen aufgestellt. Die Mutter behauptet beim Jugendamt zum Beispiel, der Vater ist gewalttätig, Punkt. Je mehr sie sich dagegen wehren, desto mehr erwecken sie den Eindruck, dass da doch etwas Wahres dran sein könnte. Das haben wir alle mitgemacht hier.
Wenn wir jetzt loslaufen, hoffe ich darauf, dass es uns allen hier Spaß macht, denn Elternsein ist eine schöne Sache.
Väter ohne Kinder. Feature von Beate und Stefan Becker. Regie Beate Becker. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006.
Höchsttemperaturen 3 bis 8 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute aus der Sportstadt Riesa in Sachsen. Live aus dem Schubertsaal der neuen Elbland-Philharmonie in Riesa mit Olaf Kosatz.
Ja, willkommen in der sächsischen Stadt Riesa, gelegen auf halber Strecke zwischen Dresden und Leipzig. 36.000 Menschen wohnen in Riesa und die leben vor allem von drei Dingen, von Sport, Stahl und Spaghettis. Darum wird es gehen in dieser Stunde. Und bei mir ist der Intendant der Philharmonie, Christoph Dietrich. Der Name Elbland-Philharmonie beschreibt Ihren Wirkungskreis und das ist bei weitem nicht nur Riesa.
Ja, der Name beschreibt ihn recht gut, wenngleich das Elbland leider kein so feststehender geografischer Begriff ist wie zum Beispiel das Rheinland. Bei uns gehört vielleicht noch der Begriff Sachsen dazu, das beschreibt es dann noch besser. Unser Orchester ist seit einigen Jahren fusioniert aus zwei Vorgängerklangkörpern aus Pirna und Riesa, sodass wir wirklich ein sehr großes Spielgebiet eben entlang der Elbe haben.
Wie groß ist das? Können Sie es mal umschreiben, auch mit den Menschen, die in diesem Gebiet wohnen?
Natürlich, das sind 4 Landkreise insgesamt. In diesen Landkreisen wohnen über 500.000 Menschen.
Das ist also ein großes Gebiet, das Sie besuchen und dort spielen. Und ich habe gehört, Sie sind mit den Neujahrskonzerten noch nicht ganz durch, ne? Stimmt das?
Das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns im Jahresablauf. Wir spielen, in diesem Jahr sind es in Anführungszeichen nur 9 Neujahrskonzerte. Es gab schon Jahre, da waren es 13. Wirklich jede Ortschaft, jedes Mittelzentrum, jede Stadt mit einem großen Kulturhaus wünscht sich ein anspruchsvolles Neujahrskonzert, häufig verbunden mit ersten Begegnungen der Bürger, der Bürgermeister, der Politiker.
Und das zieht sich dann bis Mitte Mai, die Neujahrskonzerte, oder?
Nein, bis November. Nein, das ist Spaß, bis Mitte Januar.
Dieses Orchester ist, Sie haben es erwähnt, entstanden aus 2 Orchestern. Das waren Kostengründe, wie so oft auch im Bereich der Kultur. Wie entscheidet man denn eigentlich, wer im neuen Orchester mit dabei ist, wer nicht?
Das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Wir hatten insofern Glück, als dass diese Fusion über eine Kooperation zunächst begann, natürliche Altersabgänge eintraten, die das Orchester kleiner werden ließen, bis es dann eigentlich nur noch zusammen in einem Klangkörper spielen konnte. Es waren dann auch noch, ich hoffe, das Wort bewusst benutzen zu dürfen, sozialverträgliche Personalreduzierungen nötig. Aber es ist uns gelungen, dabei immer einen spielfähigen und mit Freude musizierenden Klangkörper zu erhalten.
50 Musiker sind es mittlerweile, die in diesem Orchester spielen, der neuen Elbland-Philharmonie. Sie sind von Hause aus Tuba-Spieler, kommen aus einer recht musikalischen Familie, wobei Sie auch Handwerkertradition haben. Und das, Ihr Großvater hat, glaube ich, beides miteinander vereint, ne?
So ist das. Bei uns war immer beides in der Familie prägend, sowohl die sächsische Handwerkertradition wie die Musik. Und es wird von meinem Großvater erzählt, dem Gründervater des Betriebes, der schon über 100 Jahre alt ist, dass er klavierspielend in einer Schenke die meisten Aufträge akquirierte.
Ja, so macht man das oder so hat man das gemacht. Eines Ihrer Projekte, die Sie zusammen mit der Elbland-Philharmonie auf die Beine stellen, fanden wir sehr beeindruckend. Das ist nämlich ein Projekt mit Jugendlichen und Sie schaffen es auf sehr spezielle Weise, Jugendliche an die klassische Musik heranzuführen, ne?
Ja, das ist eines unserer Hauptthemen. Wir haben dort sehr vielfältige Angebote von Kammermusikgruppen, die in die Schulen gehen, ganz traditionelle Schülerkonzerte und natürlich auch neue Inhalte. Ich denke da besonders an die Computerspielemusik zurück, die wir vor einigen Jahren ins Programm genommen haben. Fast alle spielen am Computer, an kleinen, an großen, kennen das Gepiepse oder auch die romantische Musik, die dazugehört. Und diese Musik haben wir für großes Orchester aufgearbeitet und mit klassischen Werken verglichen. Und wir hatten Riesenerfolg. Die Kinder fühlten sich verstanden. Es war ihre Materie, mit der wir sie überzeugt haben, sich auch mit handgemachter Musik zu beschäftigen.
Das ist also eines von vielen Projekten der neuen Elbland-Philharmonie unter der Intendanz von Christoph Dietrich. Vielen Dank und schön, dass wir heute Ihr Kammerensemble dabei haben. Ganz herzlichen Dank. Zwei Dinge schließen sich eigentlich aus, regelmäßig Sport treiben und trotzdem 4 Zentner Übergewicht haben. Eine Ausnahme gibt's allerdings und das sind die Sumo-Ringer. Die hatten hier 1999 einen ganz speziellen Auftritt, nämlich bei der ersten Sumo-Weltmeisterschaft außerhalb von Japan. Das war hier in Riesa und unter anderem wegen dieser Veranstaltung hat sich Riesa auch den Titel Stadt des Sportes Wacker verdient. Einer, der maßgeblich Anteil daran hat, ist Siegfried Martig. Er ist Ehrenpräsident des viertgrößten sächsischen Sportvereins des SC Riesa. Haben sich die Sumo-Ringer damals wohlgefühlt bei Ihnen? Können Sie sich daran noch erinnern?
Also ich kann mich noch sehr genau erinnern, sie haben sich wohlgefühlt und vor allen Dingen sehr wohlgefühlt haben sich die Funktionäre aus Japan, die also hier japanisches Flair brachten und eigentlich erst eine Weile brauchten, um sich daran zu gewöhnen, aber dann wollten sie gar nicht wieder wegfahren.
Sie sind ja nochmal wiedergekommen, 2004 hatten Sie dann dieselbe Veranstaltung nochmal in Riesa. Sie holen ja Sportveranstaltungen zu sich in die Stadt.
Also eine Vielzahl deutscher Meisterschaften. Zunächst mal so in den Kampfsportarten, Judo, Boxen beispielsweise. Aber dann kam eigentlich aufgrund der Entwicklung, der Sportentwicklung Riesas, vor allen Dingen kamen Schwimmveranstaltungen dazu und Veranstaltungen in der Akrobatik. Hier haben wir ja in Riesa eine lange, lange Tradition. Hier haben wir auch, sind wir auch sehr erfolgreich.
Wie kam das eigentlich, dass Sie vor allen Dingen dann ja nach der Wende so auf den Sport gesetzt haben hier in Riesa?
Ja, ein Stück, die Zuhörer im Saal werden es wissen, die Stahlstadt, die ja geprägt war von Monokultur und Monoindustrie, Entschuldigung, und die mit der Wende dann leider, muss man sagen, zugrunde ging und viele Arbeitsplätze verloren ging, hat natürlich auch viel Sorgen und letztendlich auch viel Depression gebracht. Und wir haben damals überlegt, wie wir der Stadt Riesa in dieser Situation zumindest ein Stück Lebensqualität erhalten können. Und im Sport hat Riesa Tradition, die Fußball-Oberligamannschaft, ich erinnere dran. Aber auch, und das ist besonders wichtig, wir hatten damals die größte Betriebssportgemeinschaft der ehemaligen DDR, die BSG Stahl Riesa mit über 4000 Mitgliedern in allen möglichen Sportarten. Und wir haben gemeint, Sport treiben ist immer ein gutes Mittel, um zumindest Sorgen stückweise in den Griff zu bekommen. Und da haben wir beschlossen, wir machen viel in Richtung Sport. Und da haben wir noch nicht an Sportstadt gedacht, sondern eigentlich mal nur ein Stück Lebensqualität. Wir wollen alles tun, soweit es möglich ist, sehr vielen Leuten das Sporttreiben zu ermöglichen.
Aber es ist auch ordentlich investiert worden. Sie haben einerseits natürlich den Breitensport beim SC Riesa mit 3000 Mitgliedern, aber hier ist einiges gebaut worden.
Ja, natürlich brauchen Sportler Sportstätten. Es gab welche, aber die reichten letztendlich auch nicht aus, nicht quantitativ und auch nicht qualitativ. Und es gab natürlich dann noch die Möglichkeit, diese Sportstätten zu sanieren bzw. neue zu bauen. Also bestimmte Veranstaltungen brauchten dann auch entsprechende Gebäude, entsprechende Sportstätten. Und hier hat der Stadtrat, hier hat der Freistaat Fördermittel beispielsweise recht klug entschieden und wir haben in Riesa eine Vielzahl dieser Sportstätten geschaffen, die also, sagen wir mal, was den Zustand anbelangt, absolut wettbewerbsfähig sind.
Es gibt den Breitensport, aber es gibt eben auch den Leistungssport aufgrund der Situation, die Sie gerade beschrieben haben, zum Beispiel im Schwimmen, bei der Akrobatik, beim Turmspringen. Werden wir dann einige Sportler in China erleben bei den Olympischen Spielen?
Ich hoffe es, beispielsweise im Schwimmen. Und es ist schade, die Akrobatik ist noch nicht olympische Sportart, das heißt schon, aber sie wird in China noch nicht, dort wird noch nicht um Medaillen gekämpft. Eigentlich bedauerlich, gerade in China, die eine lange Tradition haben.
Folgendes Rezept ist eigentlich ganz simpel. Sie nehmen ein halbes Kilo Mehl, zwei Eier, ein bisschen Wasser, vielleicht ein bisschen Öl, verkneten das Ganze zu einem geschmeidigen Teig, stellen das Ganze für eine Stunde in den Kühlschrank und danach machen Sie sich ganz wunderbare Nudeln aus diesem Teig. Nun stellen Sie sich allerdings mal vor, Sie müssten 20.000 Tonnen Nudeln im Jahr zubereiten und herstellen. Dann ist das alles nicht mehr ganz so simpel. Genau das passiert aber hier in Riesa. Bei mir ist Silke Dumjan von der Teigwaren Riesa GmbH. Klassisches Nudelholz kommt bei Ihnen nicht mehr zur Anwendung im Betrieb, ne?
Nein, bei uns nicht mehr. Wir haben eine ganz moderne industrielle Nudelproduktion und da werden die Teige gepresst durch ganz große Matrizen und jede einzelne Nudelform hat natürlich auch eine eigene Matrize und dann werden sie entweder sofort drunter abgeschnitten, dann haben wir kurze Nudeln oder sie werden erstmal über Stäbe gelegt und dann haben wir so 1 Meter lange Nudeln.
Also das ist eine ganz große Formvielfalt, die Sie anbieten können. Bei den Zutaten hat sich aber nicht so viel verändert, oder im Laufe der Jahrzehnte?
Ja, doch, in den letzten 10 Jahren hat sich da einiges verändert. Wir nehmen jetzt nicht mehr ganz normales Mehl, was aus Weichweizen hergestellt wird, sondern wir verwenden nur noch Hartweizengrieß. Und das ist ganz wichtig bei uns, denn Nudeln, die aus Hartweizengrieß hergestellt werden, die kleben nicht mehr zusammen. Und das wollen wir ja auch nicht, dass nachher die Nudeln so richtig verkleben und verklumpen, sondern wir wollen richtig schöne, bissfeste Nudeln haben und deswegen nur noch Hartweizengrieß bei uns.
Das Spannende bei Ihnen ist, dass Sie auch Besuchergruppen durch den Betrieb führen, das hat man ja nicht überall.
Wir fangen mit Hortgruppen an, aber es können auch ganz normale Familien oder auch Reisegruppen zu uns kommen. Und wir nehmen sie dann mit in unsere Produktion und zeigen ihnen, wie bei uns unsere Nudeln hergestellt werden und worauf es dabei ankommt. Die meisten sind ganz erstaunt, wie warm es ist, wie laut es ist und kommen dann nachher aus der Produktion raus und sagen, boah, jetzt esse ich meine Nudeln mit ganz anderen Augen.
Produziert werden Nudeln seit 1914 in Riesa. Mittlerweile ist es so, dass Sie in Ostdeutschland wieder Marktführer sind mit 22%. Im Westen sind es so 2, 3, 4%. Wie kommt sowas eigentlich zustande? Ist das ein Kundenverhalten, was man schwer ändern kann? Oder blockieren da Supermarktketten? Woran liegt das, dass Sie im Westen Deutschlands noch so wenig vertreten sind?
Ja, das liegt nicht am Verbraucher oder am Endkunden, der unsere Nudeln isst, sondern das liegt an der Handelslandschaft in Deutschland. Die Zentrale Lage der einzelnen Handelskette, die entscheidet, welche Produkte wo in welchem Supermarkt vor Ort verkauft werden dürfen. Und da wird immer noch leider zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland klar unterschieden. Und wir haben es noch nicht geschafft, unsere Kunden, also den Handel, die Händler in den Zentralen davon zu überzeugen, dass die Kunden auch in Hamburg oder Düsseldorf oder Köln oder Stuttgart auch unsere Nudeln lieben werden.
Hier in Riesa bekommt man sie auf jeden Fall. Die Nudel aus Riesa, Silke Dumjan war das von der Teigwaren Riesa GmbH. Vielen Dank. Dankeschön. Riesa hat im vergangenen Jahr nicht ganz rundes Jubiläum gefeiert. Es war das 888. Jahr nach der ersten urkundlichen Erwähnung. 1119 war es, da hat Papst Calixtus II. Zum ersten Mal das Kloster in einem Brief erwähnt. Zeitzeugen von damals waren leider nicht mehr aufzutreiben. Wir freuen uns aber sehr, dass wir die amtierende Oberbürgermeisterin bei uns haben, Gerdi Töpfer. Frau Töpfer, diese Urkunde von 1119, die existiert sogar noch, ne?
Die Urkunde existiert im Original. Wir hatten das Glück, dass das Staatsarchiv Weimar uns diese Urkunde zum Festjahr zur Verfügung gestellt hat. Danach müssen wir sie leider zurückgeben.
Städte feiern ja in der Regel alle 50, alle 100 Jahre mal großes Jubiläum. Sie hatten keine Lust mehr bis zum 900. zu warten oder warum ein Jubiläum zum 888.?
Ach, warum sollten wir aufs 900. warten? Das war so eine witzige Idee. Wir haben in jedem Monat einen schönen Lebensbereich in Riesa in den Mittelpunkt gestellt. Und dann hat sich die Stadt auch mit Dingen beschenkt, die einen bleibenden Wert haben. Wir konnten im vergangenen Jahr unser neues Museum für die Nutzung übernehmen mit der Bibliothek. Und wir haben das Gebäude, das eigentlich Anlass war für dieses Festjahr, nämlich unser Kloster, immerhin das älteste Kloster der Mark Meißen, nach 10-jähriger Rekonstruktion jetzt fast komplett saniert übergeben können. Ein wunderschöner Anziehungspunkt, der auch in Zukunft viele Gäste finden wird. Wir haben 2 Schulen saniert, 2 Turnhallen gebaut, unseren Rathausplatz gemeinsam mit unseren 6 Städtepartnern eingeweiht. Und in dem Sinne war es ein rundes, schönes, erfolgreiches Jahr für Riesa.
Es ist also eine Menge passiert. Und gemessen an dem, was Riesa nach der Wende zu verkraften hatte, vor allen Dingen auch durch den Wegfall der Stahlindustrie, hört man hier ausgesprochen selten mal eine Klage. Im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit ist in den letzten 3 Jahren gesunken von 20% auf 14%. Ist Riesa eine zufriedene Stadt?
Riesa ist eine zufriedene Stadt. Riesa hat ganz viele optimistische, aktive Bürger und wir haben im Moment die Situation, dass die Wirtschaft wächst, es wird investiert, die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, Sie haben es gesagt, wir haben große Pläne auch für die Zukunft, auch große Wünsche für die Zukunft. Wir werden in diesem Jahr eines der großen Bauprojekte vollenden, die Busbahnübergangsstelle hier in Riesa. Wenn man dann mit dem ICE in die Stadt kommt, findet man schöne Parkplätze vor, moderne Übergänge zu den Bussen. Wir werden einen Platz, den Poppitzer Platz vor unserem Museum in dem Jahr neu gestalten, können verschiedene Straßen bauen, werden kräftig planen. Wir wollen die Schlossbrücke hier in der Nähe wieder errichten, die im Krieg zerstört wurde. Wir werden einen Architektenwettbewerb haben für den Neubau einer Schule und ich denke, das ist eine ganze Menge. Der Stahl entwickelt sich wieder hervorragend. Die Elektronik, wir haben inzwischen den größten Arbeitgeber, einen Elektronikbetrieb, Reifen, Öl, Seife, man könnte noch ganz viel aufzählen. Es gibt unser großes Stadtfest, das traditionelle Drachenbootfestival mit der Beteiligung der Vereine und der Riesa. Und es hat, denke ich, einen Namen, dass vielleicht nicht wie im vergangenen Jahr 70.000 kommen werden, aber doch eine ganze Menge, die es nach Riesa zieht, wenn wir hier feiern.
Wir danken ganz herzlich der Oberbürgermeisterin von Riesa, Gerdi Töpfer. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank an unsere Gäste hier im Saal in Riesa. Vielen Dank.